Herr Rabe, Sie beschäftigen sich seit den 90ern mit Rechtsrock. Wird Ihnen da manchmal schlecht oder ist das so ein Nervenkitzel, wo Sie sagen, das ist doch, also mir ging es zumindest bei der Lektüre so, dass ich die paar Mal in die Ecke gepfeffert habe, weil ich das nicht ertragen konnte.
Also Nervenkitzel sehe ich da nicht drin und auch bei 20 Jahren Beschäftigung wird mir gelegentlich immer noch schlecht, weil bestimmte Sachen in dieser Szene wirklich dermaßen grauenhaft sind, Vernichtungsfantasien, dass die einen tatsächlich nicht kalt lassen, auch wenn ein Hakenkreuz oder sowas halt einfach nicht mehr beeindrucken.
Hm. Nun war das ja so, in den 90ern, vor über 20 Jahren, da war das klar zuzuordnen, da gab es die Skinheads und da gab es irgendwie maximal noch irgendwie Oi-Punk und dann war Skinhead-Musik klar, man konnte die erkennen, das waren halt die Glatzen, die da rumgehüpft sind. Da war das eindeutig diese Jugendkultur. Heute ist es nicht mehr so einfach?
Nein, heute ist es nicht mehr so einfach. Die Szene hat sich vom Skinhead-Stil seit Jahren gelöst, spätestens seit der Jahrtausendwende hat sich das ausdifferenziert, sowohl was Bekleidung betrifft, alles ist viel moderner geworden. Es gibt auch eigene Modemarken, die quasi am klassischen Outdoor-Stil dieser Zeit sich orientieren. Aber auch musikalisch ist das Ganze diffiziler geworden, unterschiedlicher geworden.
Also das ist halt nicht nur die reine Skinhead-Musik, das sind ja verschiedene Musikgenre und Jugendkulturen. Dark Wave, beim Hip-Hop sind sie noch nicht so richtig reingekommen, die Mettler sind da unterwegs, klassischer Rock, sogar Liedermacher und Folk, also alle Musikgenre und Jugendkulturen, könnte man sagen, oder viele sind durchsetzt von rechtsextremen Gedankengut, oder ist das zu hart formuliert?
Nein, das ist nicht zu hart formuliert, sondern das ist tatsächlich so, wobei ich sagen würde, es geht hier nicht darum, dass rechte Jugendkulturen unterwandern, sondern es geht einfach darum, dass wir Jugendliche mit rechten Einstellungen, die diese dann auch ausdrücken, in unterschiedlichen Jugendkulturen wiederfinden.
Könnte man da von einem Transformationsprozess sprechen, dass ja nicht viele Jugendliche sich von dem archaischen, von der archaischen Skinhead rechtsextremistischen Kultur angezogen fühlen und dann andere Kommunikationswege gegangen werden, um irgendwie cooler zu sein, um in die neue Zeit sich zu transformieren?
Ich glaube ja. In der Öffentlichkeit ist vor Jahren durch die öffentliche Debatte das Bild der Skinheads als brutal dumm geprägt worden. Wer will sich diesem Bild denn anschließen? Das ist total uncool, das sind die dummen Deppen. Und von daher war es meines Erachtens notwendig für die extreme Rechte, wenn sie weiterhin in diesem Feld aktiv sein wollte, sich zu transformieren. Das heißt, Jugendliche wollen nicht aussehen wie das, was in der Öffentlichkeit als Deppen bekannt ist. Also sucht man sich was anderes. Und das ist halt am aktuellen jugendkulturellen Zeitgeist orientiert.
Mal zu dem Herausgeber der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, Herr Peter-Ralf Spierig. Was war denn die Intention der Landeszentrale, so ein Buch zu machen und sich mit dem Thema Rechtsrock Made in Thüringen zu beschäftigen?
Die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus ist ja seit Jahren, seit Gründung der Landeszentrale, ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Und von daher war klar, dass wir uns in ganz besonderer Weise mit den jugendkulturellen und jugendspezifischen Zugängen zum Rechtsextremismus beschäftigen. Das betrifft sowohl die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus im Internet bzw. Web 2.0 als auch mit rechtsextremer Musik. Ich denke, rechtsextreme Musik ist der entscheidende Zugang von Jugendlichen zur rechtsextremen Szene. Und wenn man die Auseinandersetzung sucht mit dem Rechtsextremismus, ist es, denke ich, auch wichtig, auf dieser Ebene eine Auseinandersetzungsform zu finden.
Made in Thüringen, Rechtsrock Made in Thüringen, kann man wirklich sagen, dass Thüringen ein Zentrum der rechtsextremen Musikszene ist? Es finden ja viele Festivals statt, das suggeriert zumindest das Buch, dass das so ist.
Ein Stichwort ist damit genannt. Wichtige Festivals der Szene finden in Thüringen statt. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, mit einem Punkt, der ja vor kurzem hier auch in der Thüringer Diskussion war, nämlich mit den vielen rechtsextremen Immobilien, wo Konzerte stattfinden. Das ist der eine Punkt, warum es wichtig ist, den Blick auch auf das Bundesland zu richten. Zum anderen haben bestimmte Stilrichtungen des Rechtsrock Thüringer Schwerpunkte. Hier kommen Bands her, Vertriebsstrukturen, die bundesweit ausstrahlen. Wir sind mit dem Buch in Altenburg. Altenburg ist bekannt für seine NSHC-Szene.
Das ist dieses Hardcore-Super-Geschrammel. Was ist die Abkürzung?
National Socialist Hardcore.
National Socialist Hardcore. Das ist wirklich Hardcore.
Das ist Hardcore. Aus Altenburg kommen mehrere Bands, die nicht nur in der Thüringer Region auftreten, sondern bundesweit aktiv sind, bundesweit Ausstrahlung haben, die eher auch sehr spannend sind im Hinblick auf ihre ästhetische Selbstinszenierung. Aber auf der anderen Seite haben wir auch den Raum Gera, wo wichtige Bands aus dem NS-Black Metal Vertriebsstrukturen haben. Nicht umsonst findet das Festival Rock für Deutschland statt. Das ist ein Indiz dafür, dass in Thüringen Neonazis über verlässliche Kaderstrukturen verfügen und über verlässliche Organisatoren, sodass alljährlich dieses Festival sich etablieren konnte.
Da müsste es ja einen Aufschrei in der Thüringer Politik geben. Wie ist die Wahrnehmung der Thüringer Politik? Aktionen müsste es da ja geben und zumindest eine Diskussion in der Öffentlichkeit?
Ja, das ist ja immer ganz unterschiedlich. Wir sehen ja, dass in den kleinen Gemeinden in Ballstedt, Grawinkel, sich auch einiges an Bürgerprotesten tut. Man hat an Gera gesehen, dass es da eine Entwicklung gibt in den letzten Jahren. Das Festival ist zu Beginn sicher auch von den politischen Akteuren vor Ort ignoriert worden. Es gab eine unzureichende politische Sanktionskultur in Gera.
Was heißt das, unzureichende politische Sanktionskultur?
Ich denke, wenn ein so großes Festival stattfindet und der politische Repräsentant der Stadt am gleichen Tag in Urlaub fährt, ist das kein gutes Signal, um die eigene Bürgergesellschaft zum Protest zu motivieren.
Also das heißt, da wird in Gera nicht unbedingt weggeschaut, aber es wird geduldet, oder wäre der Vorwurf zu hart?
Nein, aber es hat ja in den vergangenen Jahren sowohl eine Entwicklung zum Positiven gegeben, als auch immer wieder Diskussionen darüber, ob in Gera sich zu wenig bewegt. Das hat natürlich immer auch zu tun mit der, wenn man so will, der Gegenpole Jena, wo es ja sehr gut geklappt hat, durch die Breite des demokratischen Protestes auch das Fest der Völker aus der Stadt zu verdrängen, es in der Stadt zu verhindern. Und damit sind natürlich auch Maßstäbe gesetzt worden für Bürgerprotest in den anderen Städten. Und da müssen sich, denke ich, viele Städte auch noch bemühen, dieses Niveau an Protestkultur, was in Jena in den letzten Jahren sich entwickelt hat, zu erreichen.
In kleineren Gemeinden ist das sicher schwierig, wenn die dann auftauchen, Immobilien kaufen, schwierig auch für politische Verantwortliche, das zu erkennen.
Da bin ich immer skeptisch, ob es wirklich eine Frage des Erkennens ist. Vieles, was scheinbar unbekannt ist, ist im Rahmen einer 10-minütigen Recherche im Internet herauszufinden. Ich glaube einfach, dass in kleineren Dörfern und kleineren Städten ein anderer Aspekt eine Rolle spielt. Es sind ja keine Zentren der politischen Auseinandersetzung und der öffentlichen Kontroverse. Man kennt sich aus dem Sportverein, aus Freizeitbeschäftigungen und ähnliches mehr und ist dann häufig sehr vorsichtig auch mit der politischen Auseinandersetzung und sieht in politischen Auseinandersetzungen vielleicht auch generell schon einen Angriff auf das Dorfleben.
Rechtsrock Made in Thüringen, eine Publikation der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen. Martin Langebach und Jan Rabe sind die Autoren. Und Jan Rabe ist zu Gast im Studio. Nach einer kurzen Musik sprechen wir weiter und werden konkret, wie denn die Szene in Thüringen aussieht, wie groß sie ist und wie man die überhaupt erkennt. Wir reden jetzt mit Jan Rabe, einem der Autoren der Publikation Rechtsrock Made in Thüringen. Herr Rabe, Sie gelten ja als Rechtsextremismus- und Rechtsrock-Experte. Seit den 90er Jahren mit den Experten, das ist ja so eine Sache. Sie haben sich damit beschäftigt im Rahmen Ihrer Arbeit. Sie sind Diplom-Sozialpädagoge, haben also viel mit Jugendkultur, mit jungen Menschen zu tun gehabt. Wie sind Sie dazu gekommen, sich dem Thema zu widmen und dann tatsächlich auch auf Konzerte zu gehen? Muss ich ja den ganzen Kram auch irgendwie reinziehen. Wie kam das zustande, dass Sie zum Experten, zum Kenner der Szene und dann am Ende zum Autoren geworden sind?
Das hat einen biografischen Hintergrund. Als Jugendlicher habe ich einen guten Freund gehabt, einen Kindergartenfreund, der dann Ende der 80er, Anfang der 90er in die rechte Szene gegangen ist, der in einer der damaligen bekannten Rechtsrockbands aktiv war. Und ich habe quasi mitbekommen auf dem Dorf, wie so ein Prozess verläuft.
Das war in Westdeutschland?
Das war in Westdeutschland. Der Rechtsrock ist kein ostdeutsches Phänomen. Der war in Westdeutschland virulent, als es die DDR noch gab. Von daher habe das erlebt, habe quasi erlebt, was da passiert. Und damals hat das angefangen, mich zu beschäftigen. Damals habe ich das miterlebt und ich habe das dann später als Sozialpädagoge im Rahmen des Studiums aufgenommen, aber auch im Rahmen der politischen Auseinandersetzung mit diesem Phänomen.
Mhm. Nun, es ist ja nicht einfach mal so eine Recherche im Neuland, im Internet, sondern da sind Sie wirklich auf Konzerte gefahren. In der Publikation, da sehe ich ja CD-Cover und wirklich detaillierte Informationen. Sie müssen den Kram dann auch tatsächlich hören und auf Konzerte gehen, sich damit beschäftigen.
Natürlich muss man sich mit dem Material beschäftigen und zwar möglichst intensiv, weil nur dann ist es möglich, Entwicklungen und Tendenzen in diesem Bereich zu erkennen. Deswegen legen wir Wert darauf, auch CDs tatsächlich in der Hand zu haben. Das mit dem auf Konzerte gehen, das ist inzwischen für mich nicht mehr möglich, einfach weil man über die Jahre zu bekannt geworden ist. Aber auch das war eine wichtige Erfahrung, sich Sachen tatsächlich von innen mal anzuschauen.
Wie ist die Verbindung zur NPD, die ja eine offizielle Partei ist, die nicht verboten ist? Trotzdem geht es da mit der rechtsextremen Jugendkultur ja irgendwie zusammen. Welche Rolle spielt die NPD als Mobilisierung oder als oder andersrum diese Jugendkultur als Mobilisierung für die NPD?
Ich glaube, das ist ein Wechselverhältnis. Also das ist für die NPD ein sehr wichtiger Bereich, der aus unterschiedlichen Aspekten besteht. Also einerseits seit 2004 agiert die NPD mit der sogenannten Schulhof-CD. Das heißt, um Jugendliche, gerade Erstwählerinnen und Erstwähler zu erreichen, verteilt sie keine Parteiprogramme mehr, weil sie davon ausgeht, das lesen Jugendliche sowieso nicht, sondern sie drückt denen eine CD in die Hand, da steht NPD drauf oder zumindest hinten oder im Booklet drin. Und sind Rockstücke drauf oder Balladenstücke drauf, zum Teil sogar Hip-Hop, um Jugendliche anzusprechen. Und sie sagen, die Texte dieser Musik transportiert eigentlich unser Parteiprogramm und so sprechen wir Jugendliche an und hoffen, dass sie die dann später wählen. Das ist quasi ein Aspekt. Der zweite Aspekt sind die ganzen Festivals. Das heißt, für die Szene ist es immer schwieriger geworden, Konzerte zu organisieren, Untergrundkonzerte, weil die Polizei inzwischen aufmerksam geworden ist in diesem Bereich, Konzerte auflöst, die nicht angemeldet sind oder bei denen Straftaten passieren. Die NPD ist eine legale Partei noch und die hat quasi diese Funktion übernommen und organisiert Festivals, wo einerseits Rechtsrockbands spielen, sie aber andererseits auch durch Redner für ihre Partei Werbung machen können. Das heißt, sie nutzen quasi den Rechtsruck, um Jugendliche anzusprechen und sie in Kontakt mit der Partei zu bringen.
Das ist ein wichtiger emotionaler Link. Würden Sie sagen, dass das ein guter Zugang ist zu rechter Jugendkultur, zu rechtsextremistischem Gedankengut? Oder ist das eher so eine Begleiterscheinung für Leute, die eh schon, sagen wir mal, rechtsextrem drauf sind?
Ich glaube, das ist eigentlich ein sehr guter Link. Ganz viel in diesem Rechtsrock-Bereich passiert tatsächlich über Emotionen, über Empfindungen. Und hier passiert eine Verkopplung von Emotionen mit bestimmten Begrifflichkeiten und auch mit bestimmten Assoziationen. Und die NPD ist einer davon. Und wenn man ein positives Gruppenerlebnis hat, ein positives emotionales Erlebnis auf Festivals, auf Konzerten und man kann das mit einer Partei verknüpfen, dann ist das meines Erachtens eine sehr starke Verbindung.
Und ist das dann gepaart mit einem rebellischen Geist, den man ja möglicherweise in der Jugend hat und sagen, ich bin gegen die Eltern, gegen den Staat, alles was verboten ist, was illegal ist, ist irgendwie auch cool und deswegen komme ich da irgendwie rein in die Szene?
Ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass es ein rebellischer Geist ist, nämlich ein Geist, der einerseits so ein Aufbegehren beinhaltet, aber andererseits auch eine Orientierung an konservativen Werten, die ja in dieser Szene vertreten werden und natürlich auch vor allem rassistischen und ausgrenzenden Werten. Das ist ja kein Aufstand gegen die Gesellschaft im Sinne von Emanzipation, sondern es ist ja ein Zurück zu mehr Autorität, zu Rassismus. Und das ist durchaus eine inhaltliche Orientierung, die diese Jugendlichen haben.
Andererseits eine krude Mischung, weil es ist ja dann antikapitalistisch, es ist gegen den Staat, dann auch gegen die Eltern, die dann vielleicht sagen, geh doch nicht zu den Rechten. Ist diese Mischung, die da möglicherweise funktioniert?
Ich glaube, dass es durchaus eine Mischung ist, dass es durchaus auch so ein Stück Anti-Haltung ist, wobei man da bei bestimmten Inhalten sehr genau hingucken sollte. Und wenn man sich den Antikapitalismus im Bereich der extremen Rechten anguckt, dann ist es selten tatsächlich eine Kritik am Kapitalismus, sondern ein antikapitalistisch verbrämter Antisemitismus, der sich sehr leicht entlarven lässt. Oder es ist quasi der Glaube an die große Volksgemeinschaft, wo der Klassengegensatz überwunden scheint.
Rabe, kommen wir mal zum NSU, zum Nationalsozialistischen Untergrund. Da ist ja auch ein Bild von Beate Zschäpe drauf und könnte man sagen, dass der NSU, sozusagen dieses Terror-Trio, was ja nicht nur ein Trio war, auch, sag mal, sozialisiert wurde in diesem rechtsextremen Milieu der rechten Jugendkultur über Musik, über Festivals?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, festzustellen, dass es genau dieser Bereich war, in dem die drei und deren Umfeld tatsächlich sozialisiert wurden politisch. Das ist ja nicht so, dass die angefangen haben, Mein Kampf zu lesen, sondern die sind in so eine jugendkulturelle Szene reingerutscht. Und es ist inzwischen belegt, dass sie zum Teil auf Konzerte gegangen sind. Wir wissen, dass eine erste frühe Version des Bekenner-Videos mit Rechtsrockmusik der Band Neue Werte unterlegt war. Sie haben sich in dieser Szene bewegt und diese Szene hat sie mit sozialisiert. Und das war gerade hier die Thüringer Szene, die das quasi möglich gemacht hat. Und das war später auch vor allem die musikgeprägte Szene rund um die Szeneorganisation Blatt und Anna, die frühe Unterstützungsleistungen geliefert hat. Das heißt auch das Netzwerk, was rundherum entstanden ist, auf das sie dann zurückgreifen konnten, all das kommt aus dieser jugendkulturellen Musikszene.
Kommen wir mal ganz konkret zu den Vertriebsstrukturen. Blatt und Anna ist ja eine rechtsextreme Organisation, die nicht aus Deutschland kommt, aber doch sozusagen in Thüringen auch Fuß gefasst hat.
Ja, Blatt und Anna ist gegründet worden von Ian Stuart Donaldson in England 1987 und dann später Mitte der 90er Jahre auch in Deutschland. Im Jahr 2000 ist sie in der Bundesrepublik Deutschland verboten worden. Aber natürlich gibt es Strukturen, die den Geist von Blatt und Anna weiter vorantreiben oder dem weiter anhängen. Und es gibt auch tatsächlich Organisationsreste bis heute, die in dieser Szene ganz wichtige Funktionen übernehmen.
Wie sieht es aus mit den Vertriebsstrukturen? Werden überhaupt noch CDs verschickt oder läuft das alles über MP3-Download? Oder wie gehen da noch T-Shirts? Wie läuft sowas?
Über Jahre war gerade die Produktion von CDs einer der wichtigsten Bestandteile des rechtsextremen Geschäfts, des Marktes.
Tatsächlich Geschäft, wo Geld reingekommen ist?
Geschäft, wo Geld reingekommen ist. Bis heute werden pro Jahr circa 100 CDs aus dem Bereich des klassischen Rechtsrocks produziert, jedes Jahr. Wenn Sie überlegen, die Produktion von so einer CD kostet vielleicht einen Euro, wenn man hochgreift. Der normale Verkaufspreis liegt bei 12 Euro, 14 Euro. Und das Geld bleibt natürlich bei den Händlern, bei den Zwischenhändlern, die aus dieser Szene kommen, die oftmals gerade hier in Thüringen auch Mitglieder der NPD sind, hängen. Und das heißt, entweder finanzieren sie damit ihr Leben. Das heißt, sie brauchen keinem bürgerlichen Beruf nachzugehen. Sie haben Zeit, Politik zu machen. Oder zum Teil wird es auch tatsächlich in politische Arbeit gesteckt.
Herr Peter-Ralf Spierig, Sie wollten das noch ergänzen?
Ich will einen Satz vielleicht noch ergänzen, auch zur politischen Bedeutung dieser Vertriebsstruktur. Man muss, glaube ich, sehen, dass diese Versandfirmenläden zu einem geführt haben, nämlich zu einer ökonomischen Struktur des Rechtsextremismus und damit zu einem hauptamtlichen Apparat auch jenseits der traditionellen Parteistrukturen. Und man muss ja ganz einfach sehen, und das zeigt ja auch, denke ich, die Begrenztheit von Parteiverboten gegenüber dem Rechtsextremismus. Wenn sich parallel zu solchen Strukturen ökonomische Strukturen des Rechtsextremismus entwickelt haben, wo Geld in die Szene fließt, aber wo natürlich auch Leute de facto ein Leben für die Szene führen können, damit auch in gewissem Sinne hauptamtliches Potenzial besteht für die politische Arbeit in der rechtsextremen Szene. Und diese Parallelstruktur sollte man im Blick behalten, wenn es um politische Gegenstrategien auch gegen den organisierten Rechtsextremismus geht. dass der organisierte Rechtsextremismus heute nicht nur aus Parteien und Organisationen, die man eventuell verbieten kann, besteht, sondern dass es auch eine ökonomische Struktur gibt, über die man reden muss.
Herr Rabe, politische Gegenstrategien, lässt sich da überhaupt was machen? Ich meine, das ist ja ein Land, wo man mit Verboten auch aufpassen sollte. Muss man das nicht einfach aushalten? Muss man die NPD nicht aushalten? Muss man so eine Jugendkultur nicht einfach aushalten? Oder gibt es da Gegenstrategien?
Aushalten, finde ich, ist keine Strategie, sondern ist eine Bankrotterklärung. Es geht eben gerade darum, es nicht auszuhalten, sondern hier aktiv zu werden und einzugreifen. Und dafür gibt es, glaube ich, ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Verbote sind da meines Erachtens nur ein sehr kleiner Teil. Ich denke, dass es richtig ist, offen neonazistische, strafbare Sachen natürlich zu verbieten. Das sollte klar sein, wenn CDs ein Hakenkreuz auf dem Cover haben, dass die sowieso verboten sind und dann natürlich auch konsequent verfolgt und eingesammelt werden müssen. Aber wichtiger halte ich die gesellschaftliche Auseinandersetzung und das gesellschaftliche Widersetzen dort, wo diese Strukturen öffentlich werden. Das heißt, das können Konzerte sein, das können die lang angekündigten Festivals sein, das sind die Ladengeschäfte, die es hier zum Teil gibt, das sind Versandhändler, all das sind Ansatzpunkte für antifaschistischen Widerstand. Überall hier können diese Strukturen angegangen werden.
Mhm. Das fängt ja damit an, das erstmal zu erkennen. Wie erkenne ich, ob ein junger Mensch irgendwie rechtsextrem denkt oder sich in der Kultur bewegt, wie die Codes sind, wie das zu erkennen ist, wie ich die Musik überhaupt erkenne. Dazu reden wir nach einer kurzen Musik weiter mit Jan Rabe, dem Autoren des Bandes Rechtsrock Made in Thüringen. Rechtsextreme Kultur, Rechtsrock oder rechtsextreme Musik ist längst schon nicht mehr bräsige Skinhead-Musik. Das geht in viele Musikbereiche und wie man das überhaupt erkennt, rechte Jugendkultur, da geht es natürlich um Klamotten, es geht um Musik und vieles mehr. Das weiß Jan Rabe, weil er sich seit den 90ern mit Rechtsextremismus und Rechtsrock und rechtsextremer Musik beschäftigt. Und Jan Rabe ist bei mir im Gespräch. Herr Rabe, wie erkenne ich denn jetzt als Multiplikator, jemand, der im Jugendhaus arbeitet, als Lehrerin, als Lehrer, als Eltern, ob mein Kind oder vielleicht auch so mein Freund in der Jugendgruppe rechtsextreme Musik hört. Ist das einfach zu erkennen oder muss man da ein bisschen tiefer schauen? Also ich mache mal das Beispiel Heavy Metal.
Ich glaube, dass es einerseits relativ schwer ist und andererseits relativ leicht ist.
Wie das?
Ich mache mal ein Beispiel. Wir machen einen Schulprojekttag und wir bewegen uns an der Schule und wir gucken uns die Schülerinnen und Schüler an. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auf bestimmte Merkmale zu achten. Oder wir haben eine Fortbildungsveranstaltung mit an der auch Jugendliche teilnehmen. Und dann achtet man auf bestimmte Merkmale, man achtet auf bestimmte Bekleidungsmarken, man achtet auf bestimmte T-Shirts, die quasi ein Bekenntnis sind zur Mitgliedschaft in dieser Szene. Das heißt, es gibt äußerliche Merkmale, mit der sich die Szene zu erkennen gibt.
Wollen wir da mal Beispiele machen für die Merkmale? Wenn jetzt so ein Heavy Metaler mit langen Haaren und da hat er so Runen irgendwie dran, muss der dann zwingend Rechtsrock hören?
Da sprechen Sie ein Feld an, was besonders schwierig ist, nämlich das ganze Feld, ich sag mal, des nordisch-germanischen, wo Runen verwendet werden, die im Bereich der extremen Rechten auch sehr gerne verwendet werden, als Symbole gegen das Christentum, was als jüdisch-christlich empfunden wird und abgelehnt wird, weil es angeblich nicht arisch ist, die aber auch in unpolitischen Kontexten im Bereich des Heavy Metal, des Hard Rock verwendet werden. Das heißt, hier muss man sehr genau hingucken. Ein Thorshammer wird sowohl von sich selbst als
Linksempfinden. Thorshammer sind diese kleinen, wie kann man das beschreiben? So Hämmerchen, die als Symbol, als so.
Genau, es sieht aus wie ein kleiner Hammer, allerdings nicht wie so ein Zimmermannshammer, sondern eher so ein bisschen klobiger und ist angeblich oder ist das Symbol des Donnergottes Thor in der germanischen Mythologie. Und wie gesagt, der wird auch bei Rechten gerne getragen. Wenn Sie sich einen Aufmarsch der NPD angucken und Sie gucken auf die Hälse, dann hat da jeder Vierter, Fünfter so ein Thorshammer um und mit Sicherheit nur ganz wenigen tatsächlich christliches Kreuz. Und es geht auf die Ablehnung des Christentums zurück. Sie können aber genauso gut auch Jugendliche aus dem Metal-Bereich treffen, die haben das auch um den Hals und symbolisieren damit die Ablehnung der Kirche als Institution. Das heißt, da muss man sehr genau hingucken und ich finde das auch sehr wichtig, bei diesen Äußerlichkeiten sehr vorsichtig zu sein. Das kann ein Indiz sein für genaues Hingucken, aber letztendlich geht es um die Inhalte, die hier vertreten werden.
Das ist klar, bevor man zu den Inhalten kommt, muss man eben auf Leute zugehen, erstmal gucken, woran erkenne ich, dass möglicherweise jemand da in der Jugendkultur drin ist. Thorsteiner-Klamotten, Lonsdale, muss ja nicht zwingend das sein, aber kann sein.
Ja, Lonsdale war über Jahre in den 90ern eigentlich die bevorzugte Kleidungsmarke der extremen Rechten in Deutschland. Lonsdale als Firma in England ansässig hat irgendwann gesagt, das schadet unserem Image und wir wollen das auch inhaltlich nicht. Und hat dann einen Slogan geprägt, Lonsdale loves all colors, und hat wieder Bilder rausgekramt, Muhammad Ali, der schwarze Boxer in Lonsdale-Bekleidung, weil es ist halt eine Boxsportmarke.
Ja, aber die finanzieren keine rechtsextreme Strukturen, im Gegenteil, unterstützen sogar emanzipierte Projekte. Da ist es aber bei anderen Bekleidungsmarken anders. Worauf sollte man da achten?
Na, wir haben die Bekleidungsmarke Thorsteiner, eine Marke, die mit diesem nordischen, germanischen Mythos spielt, da sehr viel Bezüge hat und die innerhalb der extremen Rechten sehr beliebt ist. Hier aus Thüringen kommt die Marke Ansgar Arian mit eindeutig politischer Symbolik. Die kommt aus Thüringen, aus Oberhof und ist politisch sehr viel eindeutiger. Das heißt, sie nimmt den Bekleidungsstil von Thorsteiner auf, ein sehr moderner Outdoor-Stil und ist aber politisch eindeutiger kodiert. Das heißt, ich habe dann Wehrmachtssoldaten auf den T-Shirts oder auf den Jacken aufgedruckt. Und das heißt, das ist da, wo Thorsteiner als Marke an Anziehungskraft im Bereich der extrem Rechten verliert, da kommt Ansgar Arian ins Spiel. Und das ist dann eine ganz eindeutige Marke.
Erkenne ich denn dieses Ansgar Arian an einem Logo? Das ist dann ganz offensichtlich.
Das ist ganz offensichtlich. Man erkennt es einerseits am Logo von Ansgar Arian, das müsste man natürlich schon kennen, aber es gibt auch tatsächlich den Schriftzug Ansgar Arian. Aber bei dieser Marke erkennt man es häufig auch an den Motiven, die auf den T-Shirts drauf sind.
Wie ist es mit den Zahlen? Wenn Leute tätowierte Zahlen irgendwo drauf haben, 88 ist relativ klar, aber was gibt es da noch für Codes?
Na, es gibt eine ganze Reihe von Zahlen, also von 18 über 88 über die berühmten 14 Words, was kein Zahlencode ist, sondern ein Bekenntnis für einen Slogan, wo es darum geht, die weiße Rasse zu retten. All das gibt es, all das wird in der Szene auch immer wieder verwendet, wobei auch da sollte man vorsichtig sein. Also spätestens seitdem der Geburtsjahrgang 1988 einen Führerschein gemacht hat, ist das 88 auf dem Nummernschild nicht unbedingt ein Hinweis auf eine neonazistische Gesinnung, sondern vielleicht auch einfach auf das Geburtsjahr der Fahrerin oder des Fahrers.
Mhm. Machen wir mal ein paar Beispiele für Bands, die auch in Thüringen zu Hause sind. Wir haben von dieser NSC, diese nordische Hardcore, wie heißt es? National Socialist Hardcore.
Ja. Ich glaube, wenn man da, Peter Ralf Spierek hat es eben schon gesagt, da haben wir Altenburg als den absoluten Schwerpunkt mit zwei Bands, Brainwash und Moshpit, zwei bundesweit führende Bands, die aus Altenburg kommen. Es gibt eine ganze Reihe weiterer Bands, die vor allem auch aus dem Raum Altenburg kommt, die in diesem Bereich des National Socialist Hardcore bekannt sind. Brainwash und Moshpit als führende Bands, deren Bedeutung man zum Beispiel daran sehen kann, dass sie inzwischen in den Vereinigten Staaten gespielt haben, in Moskau gespielt haben, in Griechenland gespielt haben. Also wo man einfach daran sieht, dass die kleinen Thüringer Bands aus Altenburg auch international sehr erfolgreich sind in diesem Genre.
Das war jetzt sozusagen Rock, Hardcore. In die Hip-Hop-Szene haben das die Rechten nicht so richtig geschafft, aber es gibt auch rechte Hip-Hop-Bands.
Das ist eine Entwicklung, die gerade am Kommen ist, allerdings sehr vorsichtig. Ich glaube, bundesweit, die erste Band war tatsächlich eine Original-Hip-Hop-Band von jungen Hip-Hopern aus Dessau, die ein antisemitisches Lied gemacht haben, die dann daraufhin angesprochen worden sind und gesagt haben, boah nee, wir sind keine Antisemiten und die NPD ist eine blöde Partei, aber was können wir denn dafür, dass die Juden das ganze Geld haben? Das heißt, das waren einfach Hip-Hopper, die hatten antisemitische Stereotype im Kopf. Und dann hat es eine Diskussion gegeben innerhalb der Rechtsrock-Szene, ob Hip-Hop, was viele Jugendliche hören, denn was sein könnte, was man nutzen sollte für politische Propaganda. Und dann hat eine Band auch aus Altenburg, aus dem Hardcore-Bereich gesagt, okay, wir probieren das mal aus und hat ein Projekt gemacht, das heißt Sprachgesang zum Untergang, wo sie dann rappen. Allerdings kommen, sind es quasi nicht originale Rapper, sondern sind Leute aus der National Socialist Hardcore-Szene, die dann angefangen haben, Rap zu machen. Mhm. Wir haben aber inzwischen bundesweit mehrere Leute, die aus der Rap-Szene kommen, die inzwischen rechts rappen.
Wie sieht's aus mit Dark Wave? Ist das einfach einzuordnen?
Nein, das ist besonders schwer einzuordnen, weil es hier sehr intellektuell zugeht, weil es ästhetisch sehr chiffriert ist. Es gab über Jahre einen Bereich innerhalb des Dark Waves, der sich gerade im Bereich der Ästhetik auf eine totalitäre, zum Teil auch auf eine nationalsozialistische Ästhetik bezog. Das heißt, Themensampler zu Ehren des NS-Bildhauer Josef Thorak oder Ernst Breker, Verherrlichung der Riefenstahlschen Ästhetik.
Was sind da für Beispielbands zu nennen? Können Sie das was sagen im Bereich Darkwave? Oder?
Naja, das sind vor allem internationale Bands, wie vor allem die Band Death in June. Wir haben dann rechts esoterische Bands, jetzt vor kurzem auf Europa-Tour.
Da kann man leicht den Überblick verlieren. Das ist ja wirklich, also mir brummt jetzt schon der Kopf.
Na, das ist relativ schwierig, gerade weil es unterschiedliche Szenen sind. Und eigentlich ist es wichtig, dass es aus den unterschiedlichen Jugendkulturen Menschen gibt, die in diesen Jugendkulturen aktiv sind und die sich aus diesen Jugendkulturen heraus gegen rechte Tendenzen in diesen Musikkulturen wehren, weil natürlich die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen, die diese Musik selber hören, die Fans sind dieser Musik, am besten Bescheid wissen, was sich da tut und was sich da bewegt.
Mhm. Eine Szene, wo man es eigentlich nicht denkt, ist ja die Liedermacher- und Folk-Szene. Da gibt es durchaus rechte Liedermacher, die auch erfolgreich sind in der Szene.
Dass man das nicht denkt, finde ich eher, aufgrund der Geschichte der 60er Jahre sind Liedermacher eher links kodiert, wir denken an Degenhardt, aber wenn man zurückdenkt, alleine an die Hitlerjugend, was da gesungen worden ist und nicht nur an Marschmusik, sondern auch an Lagerfeuermusik, dann müsste einem eigentlich klar sein, dass gerade hier so ein kulturkonservativer Gestus verbreitet werden kann, der auch recht sein kann. Liedermacher sind ganz praktisch, sich eine Gitarre zu nehmen, in der Jugendgruppe am Ende des Kameradschaftsabends zu spielen. Das braucht keinen technischen Aufwand. Und wer schon mal mit Jugendlichen gearbeitet hat und in Jugendgruppen unterwegs war und die haben zusammen gesungen, der merkt, welche Kraft im gemeinschaftlichen Singen liegt, was Gruppenerlebnis betrifft, was Gemeinschaft, und von daher hat diese Szene wirklich eine besondere Bedeutung. Hm.
Herr Peter Halb-Spierig, da gibt es ja in Erfurt eine Entwicklung zu beobachten, demnächst sogar wieder eine Veranstaltung. Da tut sich in dem Bereich auch was?
Ja, für nächste Woche ist in der Kammwegklause ein rechtes Konzert angekündigt, und zwar
eine Erfurter Kneipe, Kammwegklause, die genau. So ein Zentrum der rechten Kultur ist, oder ist das zu viel gesagt?
Naja, wir haben ja einen besonderen Schwerpunkt der rechten Szene in Windisch-Holzhausen, und das ist ein Treffpunkt. Wir haben jetzt ja gesehen, dass bei der Nazi-Demo am 1. Mai doch große Teile der Demonstranten aus Südost kamen. Darüber gibt es in der Stadt Erfurt ja eine Diskussion auch. Stichwort ist Wiederbelebung der Urne als Stadtteilzentrum, um dagegen auch etwas tun zu können. Für nächste Woche ist, wie gesagt, ein Band eines Musikprojekts aus der Nähe von Suhl angekündigt. Die Kinderzimmer-Terroristen heißt dieses Projekt. In der Neuauflage von Rechtsrock Made in Thüringen ist dieser Band ein eigenes Kapitel gewidmet. Also liebe Erfurter Polizisten und liebe Erfurter Stadtverwaltung, wenn es euch interessiert, welches Bandprojekt da nächste Woche hier in Erfurt aufschlägt, kommt in der Landeszentrale vorbei und holt euch die Neuauflage von Rechtsrock Made in Thüringen, sodass ihr gut informiert seid.
Das heißt, da gibt es ein extra Kapitel für die Kinderzimmer-Terroristen, die in Erfurt spielen werden. Das wäre nicht nur für Leute der Stadtverwaltung und der Polizei interessant, auch für Kommunalpolitiker und für Menschen, die mit Jugendlichen zu tun haben und darüber informiert sein sollten. Für die ist diese Broschüre da, die gibt es kostenlos bei der Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen. Wo kann man sich die abholen?
Die kann man sich zu unseren Geschäftszeiten bei uns abholen. Wir sitzen in der Markgrafengasse. Das ist dieses kleine Gässchen zwischen den beiden Gebäuden der Staatskanzlei.
Denn gibt es demnächst auch eine andere Weiterbildung, die Sie noch ankündigen wollten?
Im Dezember wird es noch einmal eine große bundesweite Tagung geben, veranstaltet von der Thüringer Landeszentrale und der Bundeszentrale für politische Bildung. Die findet statt am 2. und 3. Dezember in Neudiedendorf am Sitz der Evangelischen Akademie. Jan Rabe und Martin Langebach, die beiden Autoren, werden dort den Einstieg machen und eine Bilanz der Rechtsrockszene versuchen. Im Zentrum dieser Tagung stehen aber sehr praktische Workshops. Das heißt, wir werden einen Workshop haben, der sich beispielsweise mit der Rolle klassischen Liedguts des Nationalsozialismus in der heutigen Szene befasst. Wir werden uns beschäftigen zusammen mit Walter Mossmann, einem linken Liedermacher der 70er und 80er Jahre, mit dem Phänomen der Liederdiebstähle. Das heißt, Lieder und Liedgut, die man einst für demokratisch links kodiert hält, die heute in der rechten Szene gesungen werden. Wie geht man damit um, mit diesem Liederdiebstahl alter Volkslieder oder linker Protestsongs? Aber wir wollen auch den Blick weiten über die Rechtsrockszene im engeren Sinne hinaus und uns beschäftigen mit diskriminierenden Einstellungen in anderen Musikstilen. Wir werden einen Workshop haben zur Homophobie im Dancehall- und Reggae-Bereich, also einer Entwicklung außerhalb des Rechtsrocks und einer Szene, die sicherlich selbst Distanz zur rechten Szene aufweist. Die Rapperin Suki wird einen Workshop machen zu den Entwicklungen im Hip-Hop, zu Konzepten aggressiver Männlichkeit im Rap und im Hip-Hop. Und zum Abschluss der Tagung wird es ein großes Streitgespräch geben zu der Band Freiwild, wo es ja immer Kontroversen gibt, inwieweit ist das eine rechte Band, inwieweit ist das eine Mainstream-Band, inwieweit ist eine Band, die vielleicht zeigt, wie rechts der Mainstream ist. Darüber wird es ein kontroverses Gespräch geben, was diese Tagung abschließen wird.
Wann und wo ist die Tagung nochmal?
2. und 3. Dezember in Neudiedendorf an der Evangelischen Akademie. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten 14 Tagen das Programm fest haben und dann kann man das auf der Facebook-Seite der Landeszentrale sich ansehen.
Oder auf der klassischen Homepage
der Landeszentrale. Oder auch auf der klassischen Homepage.
Politische Bildung. Herr Rabe, abschließend noch, wenn ich auf dem Laufenden bleiben will, als Multiplikator, als jemand, der sich politisch interessiert, der vielleicht auch mit Jugendlichen zu tun hat, dem sei natürlich dieses Buch in der, weiß nicht, wievielten Auflage ans Herz gelegt, aber wie kann man sich sonst noch informieren über rechte Jugendkulturen, über Musik, wenn ich tatsächlich up to date bleiben möchte? Gibt es da Quellen?
Es gibt eine ganze Reihe Quellen. Ich finde es richtig, die Landeszentralen, also einen der zentralen Multiplikatoren hier zu nennen. Natürlich auch die Bundeszentrale. Es gibt eine Reihe von
Bundeszentrale für politische Bildung.
Bundeszentrale für politische Bildung. Es gibt eine Reihe von Fachzeitschriften, die über die Entwicklung der extremen Rechten im Allgemeinen entwickeln, wie den Blick nach rechts oder die Zeitschrift Der Rechte Rand, die zum Teil auch sehr gute Artikel über die Entwicklung im Bereich rechter Jugendkultur haben. Und ich finde es vor allem wichtig, mit Jugendlichen im Gespräch zu bleiben. Sie haben vorhin gesagt, woran erkenne ich denn, welche Jugendlichen rechts sind? Wenn Sie mit Jugendlichen sprechen, die wissen genau, wer in der Klasse wie drauf ist. Die kennen ihre Pappenheimer, die kennen auch die rechten Mitschülerinnen und Mitschüler aus Sprüchen, aus Meinungsäußerungen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da mit Jugendlichen im direkten Kontakt zu bleiben, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Ressource, die genutzt werden
muss. Also man muss mit denen reden. Also man muss tatsächlich rausgehen auf die Straße und dann an den Ort des Geschehens.
Auch Rechtsrock ist eine politische Auseinandersetzung, die gesucht werden muss, ist ein Meinungskampf und keine Verbotsschlacht und die muss geführt werden. Und das ist anstrengend, aber notwendig.